Corona hat das Konsumverhalten verändert. Man konnte kaum noch Geld für Restaurants ausgeben, auch nicht mehr verreisen. Die Urlaubskasse, irgendwo ist sie hingewandert und sie ist ganz doll in die Unterhaltungselektronik gewandert und auch in unsere Küchen. Es sind immer wieder neue Handys auf den Markt gekommen und bei den Küchengeräten gibt es auch so manches, was bemerkenswert ist. Darüber wollen wir heute im Digitech-Podcast reden. Ja, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Digitech Podcasts. Wer uns ein bisschen kennt, wer die FAZ ein bisschen kennt, der ahnt es schon nach dieser Anmoderation. Darüber können wir in unserer Redaktion nur mit einem reden. Und das ist Marco Detweiler aus unserer Technik- und Motorredaktion. Herzlich willkommen, lieber Marco.
Hallo, Carsten.
Und mit dabei das Stammteam natürlich auch Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, es gibt auf dem Handymarkt ja nicht nur Apple, wie wir mit dir schon an früherer Stelle besprochen haben, lieber Marco. Und um mit den Handys einfach mal anzufangen, ich habe am Wochenende mal wieder so in die neuesten Bestenlisten geguckt. Und dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen. Zum einen, Apple hat mit Abstand nicht die beste Kamera und zum anderen, Apple hat auch mit Abstand auch nicht das beste Display, was mit der Bildwiederholrate zusammenhängt. Gib uns doch da mal einen kurzen Update, wie es eigentlich so aussieht im Technikrennen auf diesem Handymarkt.
Also bei den Kameras ist, glaube ich, schon länger, ja, um es mal so zu formulieren, Apple nicht immer ganz oben. Und wird halt, es gibt auch wenige andere, von den Chinesen überholt. Huawei war immer ganz vorne dabei. Und nach dem Bann von Trump ist ja quasi das Geschäft so ein bisschen eingebrochen in Europa. Deswegen kommen hier andere Marken auf den Markt. Und da hört man dann so Namen wie Oppo, OnePlus, Vivo oder Xiaomi. Vielen dürften die nicht bekannt sein, weil sie noch nicht so stark verkaufen, aber von den Kameras hier zum Beispiel betteln die sich momentan so ein bisschen. Natürlich auch immer noch Samsung, keine Frage.
Ja, Xiaomi ist, glaube ich, inzwischen durchaus ein bisschen bekannter geworden. Die haben ja irgendwie in Werbung investiert in der letzten Zeit, habe ich das Gefühl. Und die sind auch selbstbewusst genug, ihr Spitzengerät irgendwie so für 1.200 Euro zu verkaufen.
Jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Den Preis kenne ich nicht, aber die meisten zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie unter 1.000 liegen.
Ja, jetzt, ich sprach vom Xiaomi Mi 11 Ultra.
Okay, weil ich habe das 11 Pro gerade im Test, ja. Und da meine ich, dass es günstiger ist. Wie auch immer, also die Preise pendeln sich so ein bisschen bei 1.000 Euro ein. Und wenn man sich zum Beispiel das neue Flaggschiff, das brandneue Flaggschiff von Vivo anschaut, dann sind wir da bei 800 Euro. Also es ist nicht
ist ja
so
auch schon selbstbewusst. Na, also das ist dann ja eine Preisregion, wo man früher vor allen Dingen Apple vermutet hätte.
Ja, selbstbewusst schon, aber man bekommt ziemlich viel Technik geliefert. Insofern überrascht eigentlich in dem Fall der eigentlich günstige Preis. Weil 800 ist eigentlich von den Flaggschiffen noch weit entfernt. Auf jeden Fall hat man im Moment eine sehr große Auswahl an sehr guten Geräten, auch an sehr gut getesteten Geräten. Und wie gesagt, die Kamera steht in der Tat immer noch im Fokus, natürlich auch das Display. Das sind so die zwei Merkmale, die dann auch in der Werbung und bei Produktpräsentationen angepriesen werden.
Da geht es um die Bildwiederholrate, ne? Beim Display, weil OLED ist es ja eigentlich inzwischen überall.
Na, also die 120 Hertz haben sich so ein bisschen etabliert. Da hat OnePlus vor einigen Jahren damit begonnen und jetzt ziehen eigentlich so alle nach. Also wenn ein neues Gerät kommt, wie dann im Herbst zum Beispiel das Google Pixel oder sowas, das sollte auf jeden Fall 120 Hertz haben. Hat es, glaube ich, auch schon gehabt.
Das ist hat es. Apple hat es noch nicht.
Naja, nee.
Ich sag ja bloß. Also, ja. Mein Gott, sonst muss man dir den Ball doch gar nicht immer so auf den Elfmeterpunkt.
Ja, also ich sag's jetzt nochmal, Apple hat's nicht. Kommt aber sicherlich, also man frisst natürlich auch ein bisschen Akku, muss man sagen, aber ich persönlich möchte es nicht missen. Schreibt das auch immer wieder und wenn man so ein 120-Hertz-Gerät in der Hand hat, macht es schon Spaß beim Scrollen zum Beispiel. Also es ist jetzt, man stirbt jetzt nicht, wenn man das nicht hat, aber es macht schon Spaß.
Hm. Sag mal, wenn man das jetzt so betrachtet, ne, und sich also den Markt wirklich in der Gesamtheit anschaut, weil man auch wirklich offen ist für das Betriebssystem, was immer man nimmt, und also die Auswahl ist ja wirklich überbordend. Ist es denn dann überhaupt sinnvoll, auf dem Niveau, das die Geräte inzwischen erreicht haben, in diese 1200 Preisregion zu gehen, bei welchem Hersteller auch immer, weil irgendwo in der Nähe scheint ja jeder was zu haben? Oder vielleicht dann doch, inzwischen ist es vielleicht viel attraktiver geworden, in eine Etage drunter zu gucken bei den Modellen, die vielleicht ein halbes Jahr alt sind, und dann so ein, weiß ich nicht, Samsung Galaxy S21 Ultra oder so zu nehmen, was ja inzwischen auch für unter 900 Euro zu bekommen ist.
Also bei den Android-Geräten auf jeden Fall. Also da lohnt sich das Warten immer, gerade bei Samsung. Das ist so ein Running Gag, wenn dann der Preis genannt wird, wenn es noch auf den Markt kommt, dann sagen schon die Kollegen oft, naja, warten wir mal noch ein halbes Jahr ab. Das geht schon immer stark runter. Man kann aber auch gucken nach Mittelklasse-Geräten, nach neuen Mittelklasse-Geräten. Da war ja das Google Pixel 5a im letzten Jahr hoch gelobt. Da gibt es auch einige Marken, die da schöne Geräte haben. Aber generell muss man schon sagen, es lohnt sich nicht immer ein neues Gerät. Und klar, also wenn man ein bisschen wartet, kriegt man ehemalige Top-Geräte für einen Preis, der okay ist.
Was mich ja, Marco, ein bisschen überrascht, oder vielleicht ist es auch gar nicht so überraschend, allein auch die Beispiele, die du gerade erwähnt hast, und auch das gesamte Panorama, man hat die Pandemie sich da eigentlich irgendwie niedergeschlagen? Sind die Unternehmen irgendwie eigentlich beeinträchtigt gewesen, darin neue Handys zu erfinden, vorzustellen oder zu verkaufen? Das klingt ja überhaupt nicht danach, ehrlich gesagt.
Nee, also der Takt ist auch geblieben. Also die üblichen Veranstaltungen, die es gäbe, finden jetzt virtuell statt. Oder einfach nur per Pressemitteilung. Und ich habe das Gefühl, dass das gar keinen Einfluss hatte. Hätte mich jetzt in dem Bereich vielleicht auch ein bisschen überrascht, weil man die Geräte ja online bestellen kann und selbst bei geschlossenen Läden da drankommt. Und wie man ja weiß aus anderen Bereichen, ist ja offenbar Geld vom Urlaub übrig geblieben, dass man in andere Geräte stecken kann. Insofern, glaube ich, haben die Hersteller da keinen Nachteil. Durch die Pandemie, was man schon merkt, ist dass es Huawei schon hart getroffen hat durch diesen Trump-Bann. Das ist schon spürbar, dass da andere dran vorbeiziehen konnten, also noch nicht vom Umsatz her, aber so von der Präsenz auf dem Markt. Das ist schon deutlich, aber müssen wir mal warten.
Um das nochmal vielleicht ganz kurz einzuordnen für alle, die das jetzt nicht ganz so präsent haben wie du oder wir, dann Trump hat also Huawei insofern beeinträchtigt, als er die Versorgung mit dem zentralen Betriebssystem, eben mit Android, mehr oder weniger gekappt hat und auch von anderen Zulieferungen im Prinzip versucht hat, das Unternehmen weitestgehend abzuschneiden. Und nach wie vor ist natürlich ziemlich essentiell, dass wenn ich mir ein Handy kaufe, dass ich dann auch meine Lieblings-Apps aus meinem gängigen, bekannten App-Store mir dort beziehen kann und sie alle verwenden kann und in meiner gewohnten Umgebung mich aufhalten kann. Da ist also auch von Huawei noch keine Alternative präsentiert worden, die irgendwie in der Breite überzeugt, oder?
Naja, nein. Dieser Woche hat Huawei nochmal neue Geräte vorgestellt. Ziemlich großes Portfolio von Monitor über neue Smartwatches bis zum neuen Tablet. Und die haben jetzt oder setzen auf Harmony OS, was sie schon länger angekündigt haben, und nutzen quasi in gewisser Weise die schlechte Nachricht oder kehren das um und sagen, okay, dann gehen wir halt nicht auf Android, sondern auf unser eigenes Betriebssystem und bewerben das damit, dass es quasi keine Grenzen mehr gibt. Das heißt, das läuft auf allen Huawei-Geräten und ist natürlich bestens miteinander verzahnt. Ob sich das jetzt verkauft oder nicht, muss man mal sehen, aber die haben auf jeden Fall jetzt was auf dem Markt und auf ihren Geräten, was funktioniert. Man liest doch immer mehr von Apps, von bekannten Apps, wo man sagen würde, ja, die brauche ich unbedingt, dass die in dem App Store von denen auftauchen. Klar, die Google-Dienste gibt es immer noch nicht, aber dafür gibt es Harmony OS und müssen wir mal schauen, ob sich das durchsetzt.
Hast du das getestet auch mal, Harmony
OS? Noch nicht.
Nicht bislang. Wie ist das von der Benutzung?
Also ich habe so Screenshots gesehen, ist natürlich schon logischerweise stark orientiert an Android und an iOS. Die werden das Rad nicht neu erfunden haben, das ist klar. Man wird es sicherlich genauso gut bedienen können wie die beiden anderen großen. Ein Vorteil ist schon, wenn sich jemand für Huawei-Geräte in mehreren Bereichen entscheidet, dass er dann sicherlich eine Verzahnung hat, die er vielleicht noch so ein bisschen von der Apple-Welt kennt. Und gab es Beispiele, wie man dann quasi den Screen erweitern kann auf andere Geräte und dann kann man entweder erweitert oder dupliziert oder wie auch immer arbeiten. Also das sah sehr fluffig aus, aber ich habe es noch nicht getestet, noch nicht in echt gesehen.
Auf jeden Fall ist es so, wenn man sich mal so ein bisschen umschaut, links und rechts, das ist bestätigt genau das, was du eingangs sagtest. Was die Geräte angeht, sind Wettbewerber, gerade auch chinesische Wettbewerber, natürlich jetzt heftig in dieses, wenn man so will, Durchatmen von Huawei reingesprungen. Und ich glaube, das P30 Pro ist da ja immer noch das Modell, das, wenn man so will, das Beste ist im Zweifel. Das ist natürlich inzwischen deutlich von anderen, eben von OnePlus oder Xiaomi oder wie sie alle heißen, überholt worden. Und das ist ja schon sehr bemerkenswert. Also insofern nur als Bestätigung nochmal dessen, sie sind zwar da und sie kommen auch sicherlich irgendwie wieder, aber im Moment hängen sie auf diesem Handymarkt schon auch ganz schön durch.
Ja, vor allen Dingen, wenn die zurückkommen sollten und ich weiß nicht, ob es nochmal eine Rückkehr zu Google gibt, dann ist natürlich die Konkurrenz sehr selbstbewusst da. Und dann muss man mal gucken. Bisher hat sich Huawei oft über die Kamera definiert und mit der Technologie gezeigt, was geht. Da sind andere mittlerweile jetzt mit ihrem Top-Modell auf dem Markt, wo ich denke, okay, was soll da jetzt noch kommen? Also wenn man sich gerade das neue Xiaomi anguckt, da nimmt das Kameramodul auf der Rückseite ein Drittel oder ein Viertel ein. Also man hat das Gefühl, man hat eher eine Kamera als ein Handy in der Hand. Und da muss man sehen, wie gut die anderen sind. Und Samsung mit dem S21 Ultra hat auch eine Top-Kamera. Es wird alles, das Niveau passt sich irgendwie an. Und wenn man die Top-Modelle, die Fotos miteinander vergleicht, hat das auch nichts mehr zu tun mit besser oder schlechter, sondern mit mir gefällt das Kühle besser oder mir gefällt das Knackige. Aber von besser oder schlechter zu reden, ist wirklich schwierig. Und Vivo hat jetzt so ein bisschen versucht, was Exklusives vorzuführen. Die haben schon beim letzten Modell und jetzt auch wieder ein Gimbal im Modul eingebaut. Das heißt, das nimmt dann quasi, ja, Stöße nicht, aber wenn man die Hand unruhig hält, gleicht das aus und dann garantiert das mehr Schärfe. Wobei man sagen muss, dass die anderen Smartphones natürlich auch scharfe Fotos schießen. Aber das war so ein Ansatz, so ein technischer, der so ein bisschen neu war. Und jetzt setzen weiter darauf und das bin ich auch gerade am Testen.
Jetzt machen wir mal einen Full Stop an der Stelle zum Thema Handy, weil ich hatte in der Anmoderation ja schon gesagt, dass das ganze übrig gebliebene Urlaubs- und Essensgeld, das man nicht ausgegeben hat, ja auch noch an ganz anderer Stelle landet. Und da viele Menschen in den vergangenen 15 Monaten sehr viel zu Hause geblieben sind, haben sie nicht nur in Kommunikationstechnik investiert, sondern auch in schönere, funktionalere Küchen. Auch weil man da wahrscheinlich mehr gekocht hat als jemals zuvor und natürlich, weil es auch ein Lebensgefühl ist. Und du beobachtest für Technik und Motor, lieber Marco, ja eben nicht nur in Anführungsstrichen den Android-Handymarkt, sondern eben auch, neben noch anderen Dingen, das ganze Thema weiße Ware, so wie das ja im Markt genannt wird. Und sei doch so lieb und fass uns da mal kurz die neuesten Trends zusammen.
Da hat sich in gewisser Weise die Hersteller zurücklehnen können. Da passiert ja nicht so oft was Neues wie auf dem Handymarkt, aber die Nachfrage war so extrem hoch, dass die meisten Hersteller, wenn man sie anruft oder mit ihnen spricht, dass die Lieferprobleme haben. Das heißt, die Menschen haben gekauft und wollen immer noch kaufen, Kühlschränke, Geschirrspüler, Backöfen. Was fehlt uns noch? Großes, genau, also die Elektro-Großgeräte quasi. Aber ich weiß auch von Herstellern, dass so kleine Reiben oder sowas, also das auch so Instrumente, die man in der Schublade quasi hat, die gar nicht so irgendwie auffallen, dass auch da ein großer Run da war. Und wie du schon gesagt hast, die Leute haben die Küche neu entdeckt und wahrscheinlich dann geschaut, was könnte ich da gebrauchen. Und da nachgelegt. Und es gibt einige, die warten wohl immer noch auf ihre Geräte. Und ich persönlich kann das nur begrüßen. Ich finde das super, weil dann mehr gekocht wird in der Küche. Und ja, an Neuigkeiten ist es da auch ähnlich wie auf dem Smartphone-Markt. Die Geräte sind schon mittlerweile ziemlich, ziemlich gut. Und so große Innovationen gibt es da nicht. Also bei Lipia ist mir was aufgefallen, was ich sehr mag. Da gibt es eine neue Einbauserie, wo man die Platten im Kühlschrank quasi rausziehen kann wie eine Schublade. Das ist jetzt technisch wahrscheinlich gar nicht so anspruchsvoll, aber es ist eine gute Idee und sowas mag ich schon. Aber das wäre wahrscheinlich auch ohne Pandemie gekommen. Und das sind so die Feinheiten. Oder es wären jetzt bei mehreren Herstellern das 0-Grad-Fach wird dann jetzt mit Nebel besprüht in bestimmten Abständen, damit das mit Gemüse und Obst noch länger frisch bleibt.
Kannst du da mal ein paar Tipps geben, das sind so die Feinheiten, wer die anbietet? Denn ich glaube, dass das
bei
so ein
Kühlschränken zum Beispiel.
Ich glaube, gesünder oder besser ernähren wollen sich ja viele, auch schon vor der Pandemie. Jetzt in der Pandemie haben sie dann zum Teil tatsächlich ja mehr Zeit, weil sie mehr zu Hause sind. Aber viele haben auch wiederum, würde ich mich auch einschließen, auch nicht die Zeit oder Muße, komplett mich in, ich spitze mal ein bisschen zu, Ernährungswissenschaften einzuarbeiten oder Küchentechnik, sondern kannst du so zwei, drei kleine Tipps, Handgriffe mal geben, mit denen man schon einen Effekt erzielen kann, ohne dass man da allzu viel Aufwand rein investieren muss? Ja. Aber auch an Technik, also auch an Equipment, quasi, wie du gerade also gesagt hast, wo sich das Obst länger
oder beim Kochen selbst.
Das sind ja so, ja.
Also beim Kühlschrank, ja, beim Kühlschrank sollte man darauf achten, die haben verschiedene Namen, BioFresh oder sowas, das ist diese 0-Grad-Geschichten, wo sich das Gemüse und Obst zum Teil 4-5 Tage länger hält als in normalen Kühlschränken, was auch gerne im Bekanntenkreis bestätigt wird. Was ich persönlich bei Backöfen wichtig finde, ist, auch wenn ich sie persönlich nicht habe, diese Dampfgarfunktion, die kostet etwas, aber dieses Dampfgaren im Backofen ist schon was Feines. Oder zum Beispiel Kerntemperaturmessung, dass man so ein Thermometer im Backofen hat, dass man dann in sein Fleisch sticht und dann zeigt das über das Display die Temperatur an. Man kann dann selbst entscheiden, beziehungsweise sagt sogar der Ofen dann Bescheid, wenn das fertig ist. Das sind so Feinheiten, die kosten
also zum
etwas,
Beispiel, dass
aber die
finde
ich dann
wirklich weich ist.
Täglichen Gebrauch in der Küche schon ganz wichtig.
Dann habe ich es falsch verstanden. Siehst du?
Damit der Braten nicht zu durch ist, also ein oder das einzig wahre Verfahren, um ein Stück Fleisch, sei es Lamm, Rind oder was auch immer, auf den Punkt zu bringen, ist, dass man die Kerntemperatur misst. Das heißt, man guckt sich vorher eine Tabelle an von dem Fleischstück und da steht dann bei Rindfleisch, 56 Grad, das ist dann Medium und bei 59, 60 well done. Dann muss man sich überlegen, was man will. Dann steckt man das Thermometer da rein und wartet quasi so lange, bis die Kerntemperatur bei 56 oder 59 oder was auch immer Grad, bis sie erreicht ist und dann ist das Fleisch fertig. Das kann man auch mit externen Thermometern machen. Ja, da gibt es mittlerweile welche mit Bluetooth, die mit dem Smartphone verbunden sind. Aber es gibt es natürlich auch schon gleich am Backofen. Und das finde ich, ja, wie gesagt, ist nicht billig. Ja. Oder was ein Thema ist, was immer noch viele entdecken, obwohl es die Technik schon ziemlich lange gibt, das ist die Pyrolyse. Wenn der Backofen dreckig ist, dann heizt man da hoch bis auf 400
Grad.
Man möchte es nicht glauben, ist der Backofen sauber.
Selbstreinigender Backofen. Wie hatte meine Mutter schon vor 25 Jahren.
Genau. Und es
entdecken immer wieder noch Leute neu.
Ja, das Interessante ist übrigens, dass die Franzosen, ich kenne die Zahlen, ich habe mir mal einen Mitarbeiter vom Hersteller erzählt, ich glaube 80% der Franzosen haben Pyrolyse. Und bei uns kann man die Leute.
Pyrolyse.
Genau. Und bei uns kann man die Leute immer noch damit begeistern, wenn man sagt, hey, da gibt es einen Backofen, der hat das. Und ich war am Anfang auch skeptisch, habe es sogar nicht so lange. Und es ist wirklich so, dass der ist sauber. Und auch wenn man so ein fieses Hähnchen oder sowas gebraten hat, das finde ich Technik, die begeistert. Also die begeistert mich auch mehr als manche Kamera am Smartphone, die dann so und
ja,
so großes
Zoom hat. Nur Marginalien verbessert sind, das kann man verstehen. Ja. Was diese Thermometer angeht, nur weil die Grillsaison losgeht, sowas gibt es natürlich auch alles für Grills und so, ne, von den entsprechenden Herstellern.
Genau, da gibt es zum Beispiel auch, apropos Pandemie und Küche, also Otto Wilde war gar nicht so bekannt, aber seit Miele Otto Wilde gekauft hat, ist es bekannt geworden. Wir hatten auch darüber berichtet. Und da habe ich versucht, an ein Testgerät dran zu kommen. Das wird Herbst, bis da sowohl Journalisten als auch Kunden drankommen könnten. Die kommen nicht mehr hinterher, weil auch wohl da die Leute schon vorbestellt haben, investiert haben. Und das ist dann auch so ein Outdoor-Cooking der besonderen Art, auch mit App und so weiter. Also das ist schon verrückt, was es da mittlerweile gibt.
Und sag mal, wie viel besser ist es denn? Ich muss mich ja jetzt an der Stelle mal outen, dass ich da vielleicht ein bisschen oldschool bin oder zu oldschool bin. Wenn ich grille oder Rumpsteak mache oder sowas, dann ich mache ja sehr nach Gefühl. Ich nehme zum Beispiel, ich habe ja mit dieser Grillgabel, wenn ich das umdrehe, einmal da reinsteche, dann habe ich so ein Gefühl wie hart oder weich ist das Fleisch. Und ich habe immer meine Faustregel ist, sobald Flüssigkeit rausgelaufen kommt. Dann ist es eigentlich soweit.
Das ist ganz schlecht mit der Flüssigkeit.
Die Flüssigkeit ist ganz schlecht.
Ja,
ich gebe auch zu, es schwankt auch ein bisschen in den
Ergebnissen. Man soll ja das arme Stück Fleisch nicht verletzen und soll auch, nachdem man der Meinung ist, das Fleisch ist fertig und nimmt es von der Hitze, soll das ja mindestens 5 Minuten ruhen, weil sich dann quasi der Fleischsaft wieder verteilt und du kannst es sehen beim Anschneiden, wenn du ein Stück Fleisch von der Hitze nimmst, schneidest es sofort an, läuft der Saft raus und wenn es 5 Minuten liegen lässt, nicht mehr so. Also insofern
ist muss ich
reinpieksen.
Bei mir ruht es erst im Magen dann, ehrlich gesagt, bislang.
Aber die Kunst des beim Grillen ist auch mit indirekter Hitze zu arbeiten. Das heißt, Röstaromen erzielen auf beiden Seiten irgendwie ein paar Sekunden oder meinetwegen eine Minute, je nachdem wie dick das ist. Und dann legt man es beiseite, dass es wie im Backofen dann nur noch 100 oder 120 Grad kriegt. Und dann hast du irgendwann ein wunderbares Stück Fleisch. Auch da muss man eigentlich die Kerntemperatur messen, weil mit Fühlen ist das da so eine Sache. Und es gibt noch die Sous-Vide-Methode, wo das Fleisch dann in Folie, in Plastikfolie vakuumiert wird und wird dann bei der Gradzahl gegart oder sozusagen köchelt vor sich hin, die man am Schluss haben will, auch zu empfehlen. Also es gibt genügend Verfahren, wo man streng nach Messungen vorgehen kann, um das Optimale zu erzielen. Das ist eigentlich das Schöne in der Küche. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
Jetzt noch mal eine letzte Frage, gerade zum Steak, nur an den Profi. Wie viel ist sozusagen durch die Technik da machbar und wie viel ist nachher auch wichtig, dass das Stück Fleisch auch schon selbst ordentlich ist?
Also muss man sich nur mal so Kochkurse oder Videos über die japanischen Köche oder so angucken. Also das Lebensmittel ist das sozusagen hat Vorrang. Ja, wenn das Fleisch nicht gut ist, da kannst du noch so einen tollen Grill haben, dann wird das nichts. Insofern. Nur schlimm ist es, wenn du ein tolles Stück Fleisch hast und versaust das, indem du es zu lange brätst oder zu früh es aufschneidest oder was auch immer. Also insofern, und da führen wir ja und die Politik diese Diskussion über das Billigfleisch und da muss man halt sagen, besser auf ein Stück Fleisch, Biofleisch sparen, als drei billige zu essen. Das ist einfach so. Also da weiß ich auch nicht, warum man da so viel diskutiert.
Ich muss noch mal einmal auf was zurückkommen, was du en passant gesagt hast, nicht nur mit Blick auf das Testgerät, sondern noch ein Stückchen vorher, aber das passt zusammen. Es gibt auf diesem Markt im Moment so krasse Lieferzeiten, dass man auf ein neues Gerät zum Teil monatelang warten muss.
Genau.
Das hat aber jetzt nichts mit der Chip-Knappheit zu tun, sondern einfach nur, weil dieser Markt völlig überkauft ist.
Beides. Es gibt wohl auch Einzelteile, wo die Anlieferer nicht hinterherkommen. Aber ich glaube, es ist schlichtweg auch einfach die Nachfrage. Die Hersteller rücken da jetzt nicht damit raus und die erzählen das auch mehr unter der Hand. Aber ich glaube, es ist zum größten Teil die Nachfrage, aber sicherlich auch, weil vielleicht irgendein Teil oder sowas fehlt. Und ich habe auch schon gehört, dass momentan die Preise für Container, also auf den Schiffen, sich verdreifacht haben.
Ja,
das heißt, so. Die Anbieter werden dann halt, also haben nicht nur das Problem, dass sie nicht liefern können, sondern dass es teurer ist, die herzustellen, die Geräte. Und man hört jetzt immer wieder an verschiedenen Ecken, dass die erwarten so eine Art Preiswelle, also dass die Preise um 10% oder 15% hochgehen. Das habe ich jetzt schon von Möbeln gehört. Ich habe es schon von Küchenreiben gehört, von was auch immer. Also das könnte irgendwie im Herbst oder wann auch immer das kommt, noch für Überraschungen sorgen, dass, wenn dann die Dinge da sind, sie dann auch teurer geworden sind. Also das scheint sich alles noch so ein bisschen zu verzögern, diese Auswirkungen der Pandemie. Und diese Sache im Suezkanal, da hat man ja auch gelesen, dass bestimmte Geräte nicht geliefert werden können, kommt wahrscheinlich momentan vieles zusammen und man kann froh sein, wenn man das Gerät irgendwann hat, was man will und was man auch bestellt hat.
Interessant, ja. Also wenn doch alle Krisen so aussehen am Ende wie diese.
Ja, vor allen Dingen, dass das Geld in die Küche oder in die Küchengeräte investiert wird und nicht in, also irgendjemand leidet immer, klar.
Aber klar. Man soll es auch nicht verniedlichen, um Himmels Willen.
Genau. Aber es ist, ich freue mich natürlich, weil die Koch-Community quasi wächst und dann natürlich man vielleicht auch mehr Leser hat für die Artikel über die weiße Ware. Und zum Beispiel die drei Online-Kochkurse, die ich verglichen habe, und darüber berichten.
In der FAZ vom
Sonntag.
Vergangenen Wochenende.
Genau. Also ja. Das ist natürlich auch für die Leute bitter, die Kochkurse in Anführungszeichen in echt anbieten, wo man hingeht, kocht zusammen und so weiter. Aber natürlich profitieren die anderen, die Online-Anbieter davon, dass ihre Kurse mehr gekauft werden und man dann natürlich halt über den Bildschirm lernt und was auch Vorteile hat. Also es ist schon verrückt, dass man so eine Drei-Sterne-Legende wie Harald Wohlfahrt dann auf seinem Bildschirm gucken kann. Also nicht interaktiv, aber man guckt sich an, wie er da, ich glaube, 20 Rezepte oder sowas kocht von Anfang bis Ende. Und man kann das dann, weil es ein Rezeptbuch dazu gibt, nachkochen. Und bei Sieben Hauben aus Österreich hat man sogar 20 Kurse für eine Flatrate. Und also man kommt eigentlich gar nicht mehr hinterher, wenn man sich interessiert, diese Videos zu gucken. Und die sind sehr erkenntnisreich. Man lernt sehr viel. Die können natürlich nicht jeden an der gleichen Stelle abholen, aber es macht einfach Spaß und auch den Stars zuzugucken, wie sie am Herd stehen.
Auch noch eine kleine Servicefrage, so ein Kurs kostet wie viel?
Also die Meisterklasse und Meet Your Master zum Beispiel kostet 89 Euro und 7 Hauben. Aus Österreich hat so ein Pass, nennen die das, da kriegt man für 95 Euro im Jahr Zugang zu allen Kursen und die haben im Moment, glaube ich, 20. Und das ist, da ist auch Lafer dabei, unsere Bekannte dabei, es ist ein bekannter Brotbäcker dabei. Ja, also es ist, man kann es ja richtig austoben und wenn man dann noch die Geräte
kauft. Und so eine kauft, Sendung, wenn man die dann guckt und dann in der Küche steht, das dauert wie lange? Halbe Stunde.
Das Gucken?
Ja.
Na, je nach es gibt ja so Anleitungen, wie viele Tierchen Fisch oder sowas. Es gibt auch voll komplette Rezepte. Da dauert es ein bisschen länger. Aber man verliert so ein bisschen die Angst vor bestimmten Rezepten, weil man ja sieht, wie derjenige das von Anfang bis Ende macht. Und da ist keine Hexerei. Die haben natürlich viel, viel, viel mehr Erfahrung, haben das Rezept auch erfunden. Aber da kann sich jeder mal dran wagen. Und das ist sicherlich auch eine positive Nebenwirkung der Pandemie.
Ja, sehr cool. Außerdem soll nicht verschwiegen sein. Es ist ja letztlich alles keine Werbung, sondern nur Denkanstöße. Außerdem kann man davon ja auch dann halten, was man will. Auch die HelloFresh-Aktie zeugt ja davon, dass die Menschen zu Guided Cooking, wenn man so will, gar nicht so schlecht finden. Man muss halt nicht mehr einkaufen, dafür ist es dann aber alles frisch und man kocht das dann ja auch ganz normal zu Hause. Also viele spricht offensichtlich auch das an, genauso wie Guided Cooking in einem Thermomix, ein Name, der hier ja noch nicht gefallen ist und den es ja auch immer noch gibt.
Und was hältst du eigentlich von dem, Marco? Was hältst du vom Thermomix?
Ja, wenn du meine Texte gelesen hättest. Ich halte nicht.
Ja, ich frage dich ja trotzdem. Ich frage
Marco,
eben.
Wir Marco. Lesen doch als erstes.
Ja. Ich halt nicht viel davon. Ich halte auch nicht viel davon, ihn als Begleiter zu sehen, der den Püree macht und so weiter. Ich finde, es dauert auch lange. Ich habe den Thermomix mir angeschaut, ich habe den Cookit getestet und. Es sind halt, klar, es mag was sein für Anfänger, aber ich persönlich finde, kauf dir einen Kochkurs, einen Online-Kochkurs, guck dir das an und dann brauchst du ein Brett, ein Messer und einen Topf und einen Herd und dann lernt man da mehr als mit dem Guided Cooking, weil das Guided Cooking ist ja immer nur auf das Gerät bezogen. Und das Gerät erklärt dir auch nicht, warum die Zwiebeln nur 3 oder 5 oder 7 Minuten brauchen, aber der Koch in den Kursen schon. Also meistens kommt da eine Erklärung dazu und das ist ja, was man will, der Erkenntnisgewinn. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Thermomix mir 100 Rezepte gemacht habe und sage irgendwann so, jetzt bin ich kein Anfänger mehr, jetzt kann ich kochen und stellt den zur Seite, fängt man wieder von vorne an.
Und das ist bei der anderen. Da ist was dran. Man soll da sich auch das Gerät weiter benutzen und das Nachfolgegerät und dann wieder
ja, genau.
Das
Nachfolgegerät.
Ja, die Technik soll einem vielleicht auch das Kochen ja dann abnehmen, wenn man nicht so gerne kocht.
Ja, aber du hast doch gehört, Alex, Messer, Brett, Topf, Herd.
Fertig.
Genau. Ja, so.
Übrigens auch ein schönes Produkt und ich glaube auch eins, das im Moment gut läuft, sind Messer. Ich habe gerade wieder 2 im Test und das eine ist so scharf, dass ich mir jetzt die halbe Fingerkuppe fast abgeschnitten habe.
Und das gilt
da
dann noch als Arbeitsunfall.
Muss ich sagen, sind es nicht nur die japanischen Messer, die überzeugen. Die sind beide aus, man glaubt sich, aus Solingen. Und tolle Messer. Also in der Küche.
Qualität aus Nordrhein-Westfalen.
Genau.
Sehr gut. Ja. Und Alex, hast du an der einen Stelle gut zugehört? Das Bio-Fresh-Fach im Kühlschrank, das hatte ich an unsere letzte Podcast-Folge erinnert, ne? Wo die Zeit zurückgedreht werden kann und die Sachen
weil
tatsächlich
Energie
mehrere Tage länger haltbar sind. So sieht es nämlich aus. Ja.
Da schließt sich der Kreis sozusagen von der Grundlagenforschung.
Ja. In die Praxis.
Ja. Ich darf noch auf ein,
in der Praxis.
Ja. Darf ich noch auf ein, ich glaube, man kann es nicht nur darauf zurückführen, aber ein Pandemie.
Ich sehe, das hatte ich auch beeindruckt, Carsten. Ne?
Ja, total. Ich habe gut zugehört.
Es gibt noch,
Marco wollte was sagen.
Genau, es gibt noch ein, ich weiß nicht, ob das diejenigen das so sehen, es gibt noch ein Pandemieopfer, das ist Sennheiser, der Kopfhörerbereich, der jetzt verkauft wurde für 200 Millionen, das ist, glaube ich, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, sagen wir mal, hätte es jetzt nicht jetzt stattgefunden, dieser Verkauf. Und das finde ich schon, ist schon bitter.
Darüber müssen wir dann noch ein andermal sprechen, weil dieser Mann, mit dem wir gerade gesprochen haben, Marco Detweiler von Technik und Motor, kennt sich nämlich auch im audiophilen Bereich ganz wunderbar aus und ist der absolute Kopfhörerfachmann. Und ich würde sagen, darauf sollten wir nochmal zurückkommen, wenn unser Kopf aus dem Biofresh-Fach wieder herausgekommen ist. Lieber Marco, vielen Dank für deine Zeit. Lieber Alex, diese Folge war jetzt, glaube ich, nicht ganz so eine Herausforderung, was sozusagen die Nerdigkeit angeht, wie unsere letzte. Ich glaube, das waren hier ganz praktische Alltagstipps für jedermann, aber irgendwie verbindet sich dann im Biofresh-Fach doch wieder alles. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören, für die Treue zu unserem Digitech-Podcast. Wie stets verweise ich an dieser Stelle gerne auf unsere Digitech-App, die es in den Android- und Apple-App-Stores kostenlos zum Download gibt. Dieser Podcast hier ist ein integraler Bestandteil davon und natürlich die laufende Berichterstattung aus unserer Technik- und Motorredaktion und unseren ganzen anderen Kollegen, die sich um Technikthemen kümmern, auch. Ihnen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.